Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, Jesus hat seinen 12 Jüngern einen ziemlich klaren Auftrag gegeben. Die Evangelien benennen ihn jeweils ein bisschen anders, aber der Kern ist ganz klar. Die, die ihm nachfolgen, die sollen Gottes Reich predigen und Kranke heilen. So ganz knapp im Lukas-Evangelium. Bei Markus wird dann noch erwähnt, dass die Jünger auch böse Geister austrieben und Kranke salbten. Und Matthäus setzt schließlich noch eins drauf und sagt, dass Jesus ihnen auftrug, Aussätzige reinzumachen und sogar Tote aufzuerwecken. Predigen und heilen sollen wir also. Und was haben wir in unseren westlichen Kirchen meist daraus gemacht? Das Heilen haben wir meistens den medizinischen Profis überlassen oder wir haben es an diakonische Einrichtungen delegiert. Vom Auftrag Jesu bleibt häufig nur das Predigen übrig. Und so haben wir das Leibliche oft aus der Botschaft Jesu zurückgedrängt und uns voll auf das Geistliche konzentriert. So sind wir vor allem eine Kirche des Wortes geworden. Das ist ja auch ganz praktisch. Dann bleibt alles hübsch sauber und hygienisch. Niemand macht sich die Hände schmutzig und mit irgendwelchen üblen Krankheitserregern kommen wir dann auch nicht so direkt in Berührung. Und zugleich ist es nicht auch erstaunlich, dass heutzutage viele Menschen die Kirche so vergeistigt erleben und so weit weg von den Menschen, das kann eigentlich nicht wundern. Ich freue mich, dass es hier in der Christusbruderschaft eine andere Tradition gibt oder andere Traditionen, dass nämlich Gebet und Gastfreundschaft und Krankenpflege ganz von Anfang an baulich sogar einen Niederschlag gefunden haben und eine Einheit bilden. Oder auch, dass es seit langem schon zweimal im Jahr Segnungsgottesdienste gibt, so wie gestern Abend hier in der Kapelle. Ich möchte heute gerne ausgehend von unserem Predigttext verschiedenen Aspekten nachgehen, wie Gebet und Heilung zusammengehen können. Den Abschnitt vorhin aus der Epistellesung aus dem Jakobusbrief haben wir schon gehört, der Predigt zugrunde liegt, aber vielleicht ging es Ihnen auch so wie mir. Es ist ein Text, der so etwas glatt dahinläuft. In mir erzeugte so ein freundliches Nicken, aber er rauscht auch ein bisschen schnell vorbei. Das Interessante ist zwischen den Zeilen versteckt, finde ich. Und so lese ich uns nochmal aus einer etwas anderen Übersetzung aus der Basisbibel, aus dem Jakobusbrief im 5. Kapitel. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Drum sollt ihr einander eure Sünde bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Medizin oder Glaube? Es gab und gibt ja immer wieder Menschen, für die beides ein Gegensatz ist. Klar, das sind nicht so sehr viele, aber es gibt sie. Diese Menschen, die der Medizin gegenüber kritisch eingestellt sind und den Glauben mit seiner Heilkraft vorziehen. Die Corona-Pandemie hat das ja auch wieder gezeigt, bis hin zu irgendwelchen Extremfällen, in denen ganze Gemeinden inbrünstig ohne Maske gebetet und gesungen haben und ohne Abstand zu halten und somit zur Verbreitung der Seuche beigetragen haben. Können Sie sich auf diesen Abschnitt berufen? Schließlich heißt es dort, das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Aber so einfach ist es nicht, glaube ich. Schauen wir etwas genauer hin. Zum einen wird das Salben mit Öl erwähnt. Und das, was bei uns eher so eine sinnliche Symbolhandlung ist, war in der Antike offenbar etwas anderes. Olivenöl galt als Medikament, als Medizin. Und so war die Salbung mit Öl eine medizinische Behandlung. Gebet und Medizin ergänzten sich darin. Und dann heißt es noch, dass das Gebet den Kranken retten wird. Der Ausdruck Kranke retten war ein Fachausdruck für das, was damals Ärzte taten. Auch hier fließen Glaube und Medizin zusammen. Und das war wohl allgemein auch üblich damals in der Antike, wo es keine klare Abgrenzung zwischen Glauben und Heilern und Schamanen und Ärzten gab. Einen fundamentalen Gegensatz also zwischen Gebet und ärztlichem Handeln kann man aus dem Jakobusbrief meines Erachtens nicht herauslesen. Es ist klar, das Gebet hat eine große Heilkraft, aber zugleich wird es der damaligen Medizin nicht abgesprochen. Er spricht also nach dem Jakobusbrief nichts dagegen, wenn wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Das tun die meisten von uns ja auch. So wie das Öl etwas ist, dessen Gott sich bedient, uns zu heilen und zu retten, ist es die Medizin auch. Amt oder Charisma? Wer kann und wer darf eigentlich so ein heilendes Gebet praktizieren? Da gibt es diejenigen, die sagen, das können und dürfen nur ganz besonders beauftragte Menschen. In der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel ist die Krankensalbung den Priestern vorbehalten. Es braucht also ein besonderes Amt. Und das ist unabhängig von der Person und ihren speziellen Fähigkeiten. Nun könnte man ja sagen, die Ältesten, die hier herbeigerufen werden, um die Kranken zu salben, das sei eines der frühesten Ämter. Und man könnte daraus ableiten, dass man ebenso eine besondere kirchliche Beauftragung braucht, um das zu tun. Aber das ist nicht der Fall, glaube ich, wie wir gleich sehen werden. Und außerdem gab und gibt es in der Geschichte immer wieder Menschen, die einfach eine besondere Gabe haben zu heilen, spezielle Fähigkeiten, ein Charisma. Innerhalb und außerhalb der Kirche gibt es Menschen, die Zugang zu Heilkräften haben, ohne irgendein Amt oder eine Beauftragung. Wenn wir uns solchen Menschen anvertrauen und dann die Heilung aber nicht so richtig erfolgreich ist, dann kann manchmal ein Zweifel wach werden. Ist die Person wirklich ausreichend begabt? Hat die Schwester oder der Pfarrer, der mich gestern hier gesegnet und gesalbt hat, vielleicht nicht ernstlich genug gebetet? Das Ermutigende an unserem Abschnitt hier im Jakobusbrief ist, dass weder ein Amt noch ein Charisma vorausgesetzt wird. Es heißt auch schlicht einfach, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und nach allem, was man weiß, sind die Ältesten im Jakobusbrief wohl nicht im Sinne eines ordentlichen Amtes zu verstehen. Sie waren verantwortlich schon, aber sowas wie Ansprechpartner für die Gemeinde und sie standen für das Gesamte der Gemeinde. Und wie um Missverständnissen vorzubeugen, ist dann nochmal genau gesagt, wer eigentlich die Vollmacht zum Heilen hat. Der Herr wird ihn, den Kranken, wieder aufstehen lassen. Christus ist es, der die Vollmacht hat zu heilen. Und unser Gebet ist Ausdruck des Vertrauens auf diese Kraft. Und dieses Vertrauen, das ist eben unabhängig von Amt oder Charisma. Jeder und jede ist dazu fähig, sich und andere Jesus Christus anzuvertrauen. Leib oder Seele? Was soll eigentlich durch das Gebet geheilt werden? Geht es eher um den Körper oder eher um das geistig-seelische? Oder um beides? Unsere moderne Medizin unterscheidet ja relativ säuberlich zwischen verschiedenen Spezialistinnen für unterschiedliche Körperteile und Organe. Und außerdem gibt es dann noch Spezialisten für die Seele, die Psychotherapeutinnen zum Beispiel, und dann auch noch Spezialisten für die Wechselwirkung von beiden, die psychosomatische Medizin. Und für das Geistliche, dann braucht man auch noch einen Geistlichen oder eine Seelsorgerin. Der Jakobusbrief nimmt all diese Unterteilungen nicht vor. Er bezieht sich schlicht auf den ganzen Menschen. Segnen und Handauflegung, habe ich gelesen und ich fand das schön, ist Beten mit dem Körper. Und noch leiblicher war wohl damals das Salben. Das war nicht so wie bei uns, wo man so ein Tröpfchen auf die Stirn geträufelt und in die Hände gestrichen hat. Nein, man hat wohl recht großzügig den gesamten Körper mit Olivenöl übergossen und ihn dann eingerieben. Sehr körperlich. Eine Art von Heilmassage. Das, was heutzutage zum Beispiel bei einer Ayurveda-Therapie teuer bezahlt werden muss, war damals offenbar übliche Gemeindepraxis. Auch das seelische Leiden hatte Platz. Voreinander das auszudrücken, was einen belastet, seine Sünden zu bekennen und Gottes Vergebung zugesprochen bekommen. Und dabei finde ich bemerkenswert, dass hier zum Beispiel im Jakobusbrief es nirgends eine Verkopplung von beiden gibt, von Sünde und von Krankheit. Also da steht nichts nach dem Motto, du bist krank, weil du gesündigt hast. Und das scheint mir ganz im Sinne Jesu zu sein. Wir haben es im Evangelium von dem Gelähmten ja auch gehört, er tut beides. Er vergibt die Sünden und er heilt ihn. Aber auch dort wird beides nicht unmittelbar miteinander verknüpft. Wie wenig das selbstverständlich ist, können wir bis in unsere Tage immer wieder erleben. Ich kenne so viele Menschen, die krank sind und die sich damit quälen, ob sie vielleicht nicht etwas falsch gemacht haben und deswegen krank sind. Natürlich wirkt unsere Lebensführung und unser Handeln auf unseren ganzen Menschen, auch auf unseren Körper und unsere Seele. Aber trotzdem finde ich so eine ursächliche Verknüpfung nach dem Motto, das kommt von dem, wenig hilfreich. Es ist nicht menschengemäß. Wir Menschen sind sehr komplexe Wesen und keine Maschinen. Und es ist nicht evangeliumsgemäß, weil solche Selbstanklagen und Vorwürfe meist sehr gnadenlos sind. Und noch eine weitere Dimension kommt dem Jakobusbrief hinzu, die soziale. Der Kranke, die Kranke ist Teil einer Gemeinschaft. Und hier finde ich bemerkenswert, dass ausdrücklich gesagt wird, dass die kranke Person die Ältesten rufen soll. Es wird also mit Eigeninitiative gerechnet. Der Kranke weiß, wann er Unterstützung braucht. Ihm oder ihr wird zugetraut, sich zu melden und zu sagen, was er oder sie benötigt. Die Ältesten, sie müssen nicht allwissend sein, sie müssen nicht erahnen, wer gerade ihr Gebet braucht. Es herrscht in den Gemeinden, die der Jakobusbrief adressiert, offenbar keine Versorgungsmentalität oder es soll keine herrschen. Eigeninitiative und Selbstverantwortung ist etwas, das uns auch als ganzen Menschen stärken kann. alles oder nichts. Was können wir von so einem Heilungsgebet erwarten? Alles. Wenn unser Gebet eine vertrauensvolle Verbindung mit Jesus Christus ist, ist wirklich alles möglich. Denn es ist ja nicht von unseren Fähigkeiten abhängig. Vielmehr haben wir Teil an seiner Kraft und an seiner Vollmacht. Sie ist es, die alles bewirken kann, und das öffnet einen riesigen Raum der Erwartung. Alles kann erhofft werden von Jesus Christus und von dem, der ihn von den Toten auferweckt hat. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan, sagt Jesus in der Bergpredigt. Dass Gott unser Gebet hört und hilft, ist außer Frage. Darauf können wir vertrauen. Nur wie er hilft, das bleibt offen. Wenn ein Mensch nach einem Heilungsgebet nicht gesund wird, heißt es ja nicht, dass Gott nicht hilft. Vielleicht schafft er Linderung. Vielleicht bahnt er einen Weg durch die Krankheit. Vielleicht fördert er inneren Frieden, völlig unabhängig von dem körperlichen Zustand. Vielleicht stachelt er den inneren Widerstand an, sich gegen etwas zu wehren. Das Heilungsgebet macht den Horizont unserer Erwartungen ganz weit und erhofft alles. Und zugleich lädt es uns ein, all unsere Erwartungen loszulassen und alles Gott zu überlassen. Alles und zugleich nichts zu erwarten. Das ist die Zumutung christlicher Hoffnung. Jesus betete in Gethsemane: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Konkret bitten und alles Gott überlassen. Das nehmen, was er uns zumutet, und zugleich von unserer Hoffnung nicht ablassen. Bereit sein, mit Christus durchs Kreuz ins Leben zu gehen. Ja, diese Hoffnung ist eine Zumutung, aber billiger ist sie für uns nicht zu haben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen, so heißt es bei Jakobus. Retten, wieder aufstehen lassen. Das sind die gleichen Worte, die an anderer Stelle für die Auferstehung Jesu verwendet werden und dafür, dass er dadurch zum Retter der Welt wird. Ob der Kranke nun von seinem Lager aufsteht oder mit Christus aufersteht, das bleibt also im Jakobusbrief offen. Wie Gott rettet, liegt nicht in unserer Hand. Uns ist also aufgetragen, das Reich Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. Nun habe ich gerade jetzt über etwas gepredigt, über das sich gar nicht predigen lässt, darüber Kranke zu heilen. Denn wie Christus heilt und aufrichtet, das lässt sich ja nur erfahren. Das Reden über Segnung und Salbung ist noch keine. Die Zumutung, alles von Gott zu erhoffen und zugleich nichts zu erwarten, der kann sich nur jeder und jeder von uns stellen. Und uns und andere Gott ganz anzuvertrauen, das kann auch nur jeder und jede für sich tun. Deshalb bin ich nun am besten still und sage Amen.